Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Christoph Bründel. Und Christoph Bründel ist nicht nur geschäftsführender Gesellschafter von Bründel Boats, sondern auch ein Visionär und Magic Moments Manager. Und zu Bründel. Bründel ist 1950 eröffnet worden, gegründet worden und hat mittlerweile 31 Filialen in 9 Standorten und das Ganze mit über 500 Mitarbeitern. Und Bründel Boats steht für außergewöhnliche Begegnungen im Geschäft und hat eine herausragende Kompetenz. Und die ganzen Standorte, die findet man in Kaprun, Zell am See, Ischgl, Meierhofen, Fügen, Saalfelden, Saalbach und eines fehlt mir, aber das fällt mir dann noch ein. Also es sind auf jeden Fall 9 Standorte und der Christoph war schon mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, natürlich, also das kann man sich auch vorstellen, weil als der Christoph eingestiegen ist, waren es 3 Filialen und mittlerweile sind es 31, aber dem Ganzen ist er immer mit sehr viel Klarheit und Optimismus entgegengetreten, auch in der Corona-Zeit. Und sein Motto lautet, wenn die See rau ist, dann zeigt sich, wer ein guter Kapitän ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Bründel. Hallo Christoph.
Ja, hallo Robert, servus. Danke für dieses Experiment. Das ist ja immer auch spannend, so ein Podcast. Und ja, ich freue mich wirklich jetzt auf diesen tiefen Austausch und gehen wir's los.
Wunderbar. Also ich freue mich auch. Wir haben ja schon ein sehr gutes Vorgespräch gehabt, auch wo wir zum ersten Mal Kontakt gehabt haben, haben wir ein sehr gutes Gespräch geführt. Ich würde gerne mit einer offenen Frage starten. Und zwar, wenn es eine Sache gibt, was du heute im Podcast vermitteln möchtest, was wäre das?
Dass die Energie, die ein Mensch hat, gerade eine Energie als Unternehmer, als Führungskraft, dann ist die Energie, bin überzeugt, das alles Entscheidende. Das ist die Kraft von innen heraus, innen immer diesen Saft zu haben, dieses Feuer, dieser Hunger, dieser Biss, das ist das alles Entscheidende. Und ich denke, das war auch das Essentielle der letzten 15 Monate, weil ich ja auch hier in dieser Pandemie, Corona, ich habe sie dann gleich mal umgetauft auf Corinna, ich habe dem Ganzen nach ein paar Wochen einen positiven Namen gegeben und nicht diesen Reiznamen Corona. Und ich denke, in Corinna war jetzt ganz, ganz entscheidend die Energie. Und ich habe die Zeit ja auch für mich entschieden als ein Forschungsprojekt und wirklich zu forschen, was macht es bei mir, wieder energiemäßig, mental, emotional und auch spirituell und was beobachte ich? Und das war so faszinierend, bis heute, ja. Aber natürlich gleich zu Beginn, andere Unternehmer zu beobachten, Führungskräfte zu beobachten, Mitarbeiter zu beobachten, in ihren Reaktionsmuster, was da so passiert ist, wie die mental, emotional und vor allem energetisch reagieren. Aber das Essentielle zu der Frage ist für mich einfach immer die Energie. Und weil das ist, glaube ich, doch das Essentielle im Leben, die Qualität der Energie, bestimmt die Qualität deiner Gedanken und auch die Qualität deiner Gefühle.
Woher nimmst du die Energie?
Ich denke, ich habe das Glück, dass mir von der DNA viel gegeben worden ist, aber ich arbeite täglich an der Energie. Das ist tägliche Arbeit, ja. Das muss man täglich auch auftanken. Und das ist, wie man in den Tag hineinstartet, in der Früh schon vom Kopfpolster, mit welchen Gedanken man aufwacht, mit welchen Gefühlen. Und dann natürlich, welche Frischluftübungen. Ich mache jeden Tag Qigong. Ich habe meine Mantras ja, spiritueller Mensch bin, dieses mentale Energiefrühstück ist was ganz Essentielles. Nur kein Radio, nur kein E-Mail oder kein Handy in der Früh. Ja, es ist dieses Check-in in den Tag. Ja. Energetisch, mental und auch emotional, das ist wichtig. Und ich mache 5-mal in der Woche Austauschsport, mache dazu 4-mal meine Rücken-, Bauchmuskel-Rumpfübungen. Und ja, das ist die Vitalität. Ja. Ich will mehr als gesund sein. Bei gesund heißt ja nur, mir fehlt nichts, mir tut nichts weh. Aber im Saft zu sein, im Feuer zu sein, im Hunger, im Biss, dafür muss man jeden Tag was tun. Und da ist eines natürlich die Bewegung. Ich habe da das Glück, da in dieser Sportbranche zu sein, mit den sinnvollsten Produkten. Aber es ist auch sicher Ernährung, es ist auch sicher Regeneration. Was hier wichtig ist, natürlich ist auch ganz entscheidend das Mentale. Das bestimmt deine Energie und das ist das wahre Vermögen. Ja. Weil ich beobachte auch Unternehmer, die einen enormen Status haben, einen enormen Ruhm, einen enormen Erfolg, ja, und auch enorme Vermögenspositionen, aber man sieht das schon in der Körperhaltung, ja, von außen, dass das leider kein wirklich vitaler Mensch ist, ja. Und ich denke, dass gerade für spätere Jahre das ganz wichtig ist, für ein langes Leben, erfülltes Leben, qualitatives Leben, dass man diese Energie hat, ja, damit den Flow.
Da waren jetzt mehrere spannende Punkte dabei. Ich stelle jetzt vielleicht eine ein wenig demaskierende Frage. Gab es einmal einen Moment in deinem Leben, wo du keine Energie hattest? Weil meistens muss ja irgendetwas mal passieren, dass man sagt, okay, ich will ganze Zeit Energie. Also da muss ja meistens irgendetwas vorgefallen sein oder in den meisten Fällen fällt irgendetwas vor, dass man dann sagt, okay, so geht's nicht mehr, ich muss irgendetwas ändern an meiner Einstellung, an meinem Leben. Gab es einmal so einen Moment, wo einfach zu wenig Energie vorhanden war?
Da gibt es absolut auch. Ich denke, was auch wichtig ist, welche Selbstreflexion, welche Selbstbeobachtung, ja, hat man. Und ich mache ja auch täglich meinen Körperscan, gerade in der Früh, wo ich durch den Körper, durch die Meditation scanne und spüre, ob ich irgendwo was habe. Und natürlich habe ich auch hin und wieder so eine Talbewegung, wo ich merke, wo ist heute die Energie geblieben, ja? Wo ist der Biss, der Hunger, da ist irgendwas. Und ich denke, dann ist wichtig, da reinzufühlen. In solchen Momenten mache ich bewusst mehr Pausen am Tag, wo ich in die frische Luft gehe und bewusst Übungen mache, Dehnungsübungen, Sauerstoff reinbringe, vielleicht noch mehr auf die Ernährung und aufs Trinken achte, also Zitronenwasser versus Espresso oder wirklich auch ein kräftender Smoothie als irgend so was Süßes. Und natürlich passiert das, aber da passe ich dann schon auf und bin in intensiver Selbstkommunikation mit mir, weil ja da etwas in Disbalance gekommen ist, ja. Vor allem, wenn das den ganzen Tag wäre oder mehrere Tage. Ja. Und das unterdrücke ich dann nicht, sondern ganz im Gegenteil, das spüre, fühle, weil das wäre für mich schon ein Alarmzeichen, wenn ich plötzlich diesen Top-Zustand, ja, den energievollen Zustand nicht mehr habe, über mehrere Tage, das wäre ein brutales Alarmzeichen, ja.
Gibt's am Abend auch irgendwelche Rituale? Also du hast ja so eben angesprochen, es gibt Morgenrituale. Aber wie ist es, wenn du vom Geschäft rausgehst? Also schaust du dann am Abend um 20 Uhr, 21 Uhr nochmals nach, ob es neue E-Mails gibt oder ob irgendjemand etwas von dir braucht? Oder sagst du da, okay, wenn ich vom Geschäft raus bin, dann versuche ich nicht mehr das Handy zu betätigen und einfach so diese aktive Erholung zu suchen? Und wie ist das auch mit deinem Schlafrhythmus? Also gibt es da so richtige Phasen, wo du sagst, okay, spätestens um diese Uhrzeit bin ich im Bett und dann lese ich nur mehr und dann schaue ich, dass ich auf meine 8 Stunden Schlaf komme? Oder variiert das dann auch?
Ja, da ist jetzt was ganz Essentielles. Ich nenne das Selbstmanagement, ja, weil ich habe doch die Freiheit, dass ich entscheide, was ich mit meinem Zeitbudget während des Tages, während der Woche mache. Und wenn ich in das Unternehmen komme, so um 7:30, 8:00, dass ich schon sehr konzentriert bin, auch sehr in der Sache fokussiert bin, auch einen sehr kühlen Kopf habe, auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Gelassenheit. Und dann halt versuche, über den Tag hier diesen Hochleistungslevel aufrechtzuerhalten. Und ich versuche so maximal 9 Stunden, ganz selten 10 Stunden. Und natürlich, wenn ich dann nach Hause komme, ich habe dann noch das Glück, dass ich 10 Minuten Auto fahren kann bis 15 Minuten und da so richtig im Auto noch ausblase und über den Tag so nochmal durchwandere und dann zu Hause entweder ich mache eine Sporteinheit, ich bade sehr gerne und das bringt mich schon einmal raus aus dem Arbeitsspiel und ja, ich hatte jetzt schon hin und wieder nochmal eine Einheit am Abend, weil ich kaum im Medienkonsum bin. Also ich lese kaum Tageszeitung. Jetzt in der Pandemie war mir das ganz wichtig. Weil ich glaube, das ist schon sehr gefährlich für die Gedankenhygiene. Diese bewusste Angstmache, Panikmache, diese Dramaregisseure da in den Medien oder in der Politik. Ich versuche mir das schon frei zu machen. Und versuche dann am Abend schon einmal konzentriert, vielleicht von 9 bis 10, nochmal über leichte E-Mails drüber zu gehen. Aber dann ab 10, 10:30 versuche ich schon runterzukommen und lese dann irgendwas noch aus eher spirituellen oder psychologischen Bereichen und versuche dann wirklich sanft, also versuche wirklich so um 11 Uhr einzuschlafen. Und ich brauche meine 6 bis 7 Stunden Schlaf. Ich wache auf ohne Wecker. Ja, und versuche nochmal am Abend vor dem Schlafengehen auszuchecken. So durch den Tag nochmal so reflektieren. Und ja, mit so Dankbarkeitsritualen und Learnings vom Tag.
Dankbarkeit ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe das mal umgestellt, also früher war ich auch immer so dankbar, dass das passiert ist, dankbar für das, dankbar für das, dankbar für das. Und irgendwann hat mein Coach zu mir gesagt, man sollte sich selbst dafür anerkennen, weil alles, wofür man ja schlussendlich dankbar ist im Leben, hat man sich ja selbst erschaffen. Das heißt, wenn man dankbar ist für seinen Job oder für seine Arbeit, dann hat man das ja selbst gemacht. Wenn man dankbar ist für seine Gesundheit, ist man selbst dafür verantwortlich. Wie ist das bei dir? Also ist das dankbar für oder ist das okay, die Anerkennung, ich bin dankbar dafür, dass der Tag heute so gut gelaufen ist und ich erkenne mich auch dafür an, weil ich bin ja selbst dafür verantwortlich gewesen. Also wie ist das bei dir?
Ich habe mal in einem Klosteraufenthalt in Indien gelernt, dieser Selbstrespekt, diese Selbstliebe, das Selbstmitgefühl und das Selbstwohlwollen, wirklich für sich da zu sein, mit sich eins zu sein, das ist ja was unheimlich Wichtiges für sein Selbstbewusstsein, für seine Stärke. Und dadurch wird man auch, denke ich, nach außen, zur Außenwelt, zu anderen Menschen viel souveräner, weil viele holen sich ja das tagtäglich durch ausgeprägtes Ego oder Egomanie von anderen, ja, weil sie sich selbst nicht geben. Und wenn ich mir Liebe von anderen oder Wertschätzung oder Respekt von anderen fast erkaufen muss, ja, erbetteln muss, und ich glaube, das ist dann die Leichtigkeit im Leben. Das, was immer jetzt die Meinung anderer ist, egal in welche Richtung man da viel entspannter ist. Aber man muss, ich glaube, das ist auch die wichtigste Beziehung im Leben, oder die zwei wichtigsten Beziehungen sind die eine zu sich selbst. Das ist die absolute, ja. Wenn die nicht in Erfüllung und in Balance und in Harmonie ist, mit sich selbst, ja. Das ist glaube ich, das ist die Urbasis eines erfüllten Lebens. Und die zweite wichtigste Beziehung ist die Beziehung zum Moment. Ja. Und da spielt natürlich eine unheimliche Selbstreflexion und Selbstbeobachtung mit rein. Ja. Das ist, glaube ich, was ganz Essentielles. Ja. Dadurch ist man auch viel entspannter, was so in der Außenwelt passiert. Wenn man einfach robuster wird.
Ja, es gibt ja das Lola-Prinzip, das Buch, finde ich sensationell. Es ist eins der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Und das Lola-Prinzip, da geht es ja um Loslassen, Liebe, Aktion, Reaktion. Und im Lola-Prinzip geht es darum, man hat eine gewisse Macht. Ja, also die Welt ist ja immer nur so, wie man sie sieht. Und wenn man sie gut sieht, ist sie gut. Und wenn man Situationen schlecht sieht, dann sind sie auch schlecht. Und auch was du jetzt angesprochen hast, man selbst ist ja immer die Basis für alles, also für alles im Leben. Und der gravierende Unterschied, das sind so Feinheiten, so Einsamkeit gegen Alleine sein. Und Alleine sein ist ja so der größte Luxus, alleine mal spazieren gehen, alleine in der Badewanne zu sein, Zeit für sich zu haben. Und Einsamkeit ist ja immer so diese Abhängigkeit, okay, ich brauche irgendjemand anderen, damit ich mich nicht so einsam fühle. Also ich selbst habe nicht die Liebe in mir und suche sie von außen und versuche irgendwie händeringend von außen irgendwie Liebe zu erlangen. Aber das ist halt die Krux an der Sache. Also man selbst ist ja immer die Basis. Und ich glaube, dass wir teilweise einfach durch die ganze Reizüberflutung viel zu wenig spüren. Deswegen suchen wir, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, Ablenkung in Alkoholismus und psychedelischen Substanzen und so weiter, damit man überhaupt irgendetwas noch spürt, weil man sich selbst einfach nicht mehr wahrnimmt.
Genialer Punkt, Robert. Und ich denke, was das Allerschlimmste ist, wenn man auf der Flucht vor sich selbst ist. Das, was du ansprichst jetzt, dieses Alleinsein, in Stille zu sein. Und das ist ja auch, denke ich, ein ganz wichtiges Ziel des Warums in der Meditation. Weil da ist man in Stille und da ist man auch, wenn man das über mehrere Tage macht in so einem Kloster, man hört endlich einmal wieder seine wahre, tiefe Stimme. Und sich mit dem verbinden, das ist, glaube ich, das ganz wichtige Einsein. Und das Gegenteil ist eben die Flucht vor sich selbst, die Flucht dann meistens in Arbeit, die Flucht in Drogen, in welcher Form auch immer. Es ist ja auch extremes Arbeiten, eine Droge, ja, eine Ablenkung, wo man sich vielleicht gar nicht mehr spürt. Beispiel Burnout. Die Menschen, die so richtig total brechen und kippen, die Burnout spürt ja derjenige selbst nicht. Das wird von anderen wahrgenommen. Aber auch die Flucht jetzt in Alkohol oder auch in exzessiven Sport. Ja. Und das ist Trennung von sich selbst. Weg von mir. Und darum, das ist schon eine hohe Qualität, mit sich in Stille zu sein und einfach, dass die Stille eine Sucht wird. Ja. Einmal gar nichts zu tun, einmal da zu sitzen, und das ist, glaube ich, wirklich das Großartige.
Da ist man auch am glücklichsten. Jetzt im Moment, weil das ist ja der einzige Moment, den was man beeinflussen kann. Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal diese Erfahrung gehabt hast in der Meditation. Ich habe einmal oder auch vielleicht zweimal in der Meditation einfach so diesen Gedanken gehabt, okay, du brauchst das alles gar nicht. Alles ist in dir. Also du brauchst nicht Koffein, du brauchst keine Energy Drinks. Energie ist genug da. Es ist alles da. Also es ist genug Liebe da, es ist genug Emotion da, es ist genug Leidenschaft da, es ist genug Energie da. Alles ist da. Und wenn man sich das einmal in der Meditation bewusst wird, dann sieht man ja alles komplett anders. Weil das war schon immer wieder ein Gedanke, okay, was ich mir wahrscheinlich selbst eingeredet habe, boah, ich bin müde, ich brauche jetzt irgendwie einen Kaffee. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist ja, man muss nur danach suchen und es wird immer da sein, so mehr oder weniger.
Ich denke, das Besondere an der Meditation ist ja, dass das so grenzenlos ist und man kann da schon in ganz besondere Zustände kommen, ja. Ich weiß noch, bei mir hat das sehr früh begonnen, wie ich in Amerika studiert habe, wie ich damals das Buch da bekommen habe, How to Get High Without Drugs. Also wie man wirklich high wird, aber ohne Drogen, durch Meditation, ja. Was wenn man das auftrainiert, ja, diesen Muskel der Meditation, der Stille, dass einmal dieser Monkey Mind im Kopf, dieses Geplappere, ja, diese ständige Produktion von Gedanken, von sehr vielen Nonsens-Gedanken, wenn das einmal aufhört, da Stille da oben ist und dann in die Beobachtung kommt von dieser Präsenz, von diesem Seinsbewusstsein, da nichts mehr da ist und dann diesen Flow zu spüren, ja. Andere brauchen dafür irgendwelche Drogen und man kann das auch selbst auftrainieren wie Muskel, ja. Aber das muss man auch ständig trainieren und das finde ich schon einen ganz besonderen Zustand immer. Und wie schnell das auch geht, ja, das kann man ja auch während des Tages machen, auch. Ich versuche es zumindest, gelingt nicht immer, aber versuche es auch immer, auch kleine Meditationseinheiten während des Tages, gerade so hektischen Tagen, auch bei Meetings, dass ich mal rausgehe, ein paar Minuten und dann versuche im Stehen in Stille zu kommen und einfach den Kopf zu lernen. Ja. Und das ist schon ein unheimlich schöner Zustand. Ja.
Wie lehrst du den Kopf? Also ich stelle mir immer so vor, dass ober mir so eine Blase ist und dann schiebe ich die ganzen Gedanken in diese Blase und dann irgendwann zerplatzt die Blase und alles fällt ab. So mache ich das.
Boah, da gibt es drei Wege für mich. Das eine ist bewusstes Atmen, ganz kräftiges Atmen. Das mit gestreckten Handbewegungen nach oben, um einfach die Kanäle wieder zu öffnen, um den Brustkorb herum wirklich sie wirklich zu strecken. Dabei dann auch die Luft wieder anzuhalten. Und das dritte ist Lächeln.
Boah, richtig gut. Dann lächeln auch andere.
Ja, oder auch, ich musste mal rausgehen, oder auch laut zu lächeln. Ja. Ja. Und dann, glaube ich, kann man schon wieder viel rausblasen. Ja. Und das ist besser wie jeder Espresso, denke ich. Ich habe das mitgenommen damals, ja, das war der Kloster-Espresso, was man einfach mit Atem, Strecken und Lächeln, weil automatisch dann einmal oben dieser Monkey Mind, also dieses Geplappere im Kopf einmal gestoppt ist. Ja.
Du hast vorhin angesprochen Erfolg, erfolgreiche Unternehmer. Was ist denn für dich Erfolg? Wie definierst du nach welchen Metriken Erfolg? Wann ist man erfolgreich?
Gut. Ich komme jetzt bei Erfolg.
Erfolg ist
was? Stehe ich die Frage, natürlich gibt es diesen Hard Facts Erfolg, wie man in der westlichen Welt Erfolg definiert. Das ist meistens dann natürlich Vermögen, Status, Ruhm, Erfolge. Nur wahrer Erfolg für mich ist immer andere Seite der Bilanz, da bin ich jetzt bei Energie. Welche Energie hat der? Dann, ganz wichtig, welche Werte, wie ist der als Mensch? Das ist, glaube ich, jetzt in der ganzen, im ganzen Wirtschaftsleben was ganz Essentielles bei einem Menschen. Welchen Preis hat der bezahlt? Mit welchen Methoden und mit welcher Menschlichkeit, ja, mit welchen Werten. Also Werte sind ganz wichtig. Und ist er auch erfüllt? Und Erfüllung sieht man außen kaum bei Menschen. Man spürt es ein bisschen, das ist innen. Ja. Weil es gibt ja so brutal viele Menschen, die extrem erfolgreich sind, aber nicht erfüllt sind. Und das merkt man dann, ja, das merkt man in der Körperhaltung, das merkt man im Gesicht, das merkt man in der Energie. Und schlimm ist wirklich, wenn man dann irgendwo mit 70, 80 im Schaukelstuhl sitzt, wo du irgendwann dann Todesbett und man blickt auf ein Leben zurück, das einem, ja, vielleicht viel Ehre von außen gegeben worden ist, aber innen als Mensch. Von der Erfüllung, ja, von der Glückseligkeit, von der Balance, man eigentlich nicht richtig gelebt hat, ja. Oder schlimm für andere nur gelebt hat. und dann da liegt, viel bereut, wenn man viel nicht gemacht hat. Und vor allem für sich selbst, ja. Und für ganz wertvolle Menschen zu wenig da war, ja. Oder auch zu wenig Beitrag geleistet hat in der Gesellschaft. Und darum, das ist für mich immer zwei Seiten, ja. Ja, darum, Erfolg hat eine ganz wichtige passive Seite auch, nicht nur diese rein Hard Facts, ja, die Vergötterung von Erfolgen, Ruhm, Status und Vermögen. Weil ich denke auch, diese Menschen setzen viel aufs Spiel, zahlen einen hohen Preis zulasten ihrer Seele, ihrem Herz oder ihrer Familie oder ihrer Freunde.
In Ägypten gibt es eine ganz spannende Ansicht vom Tod. Denn es heißt, wenn die Seele nach oben steigt zur Himmelspforte, dann werden dieser Seele zwei Fragen gestellt. Hast du Freude erfahren und hast du anderen Freude bereitet? Und ich glaube, dass das ganz spannend ist, weil wenn man das immer so im Hinterkopf hat, zu mir hat auch mal der Coach gesagt, das Leben ist ein einziger Spielplatz. Und wenn man immer nur so denkt, okay, alles ist nur ein Spiel und alles ist nur ein Spielplatz, dann hat man ja automatisch immer Energie. Und man sollte auch nicht irgendwie... Man sollte Dinge einfach so erleben, als ob es das erste Mal ist. Und dann wird man immer so ganz einen anderen Drang verspüren. Weil das erste Mal Fußball spielen oder das erste Mal ausgehen oder das erste Mal mit Freunden wieder Kaffee trinken oder sowas, das sind ja ganz besondere Momente. Und ich glaube, und wahrscheinlich stimmst du mir auch zu, dass wir einfach zu sehr darauf getrimmt werden, nach außen hin erfolgreich zu sein. Also dass es einfach heißt, okay, du musst das und das erreichen, dann bist du erfolgreich. Und ich glaube, dass einfach dieser fehlerhafte Glaubenssatz in vielen Menschen drinnen ist, okay, Liebe ist gleich Leistung. Je mehr ich leiste, je mehr Erfolg ich habe, je mehr Erfolg ich vorweisen kann, desto mehr Liebe und Anerkennung bekomme ich. Es gibt auch die fünf Sprachen der Liebe. Das ist auch in Leadership super, wenn man das weiß. Es gibt Lob, Anerkennung ist eine Sprache, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit und es gibt noch eine Sprache, was man vielleicht später einfällt. Und das ist ja auch, wenn man mal weiß, wie die Leute teilweise ticken, dann kann man da sehr viel herauslesen.
Aber ich denke, es ist nochmal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir anderen Menschen die Macht geben, dass die über uns entscheiden, dass wir dort unsere Liebe, unsere Wertschätzung abholen. Oder auch noch viel schlimmer, wenn man denen die Macht gibt, dass die unseren inneren Zustand, wo ich vorher noch, nehme an ein Meeting, ich gehe in ein Meeting rein, ich war vorher in einem Top-Zustand, ich gehe rein und da passiert irgendwas, was jemand sagt zu mir. Und plötzlich bin ich in Wut, in Zorn oder ich bin aus der Balance. Dann habe ich dem Menschen jetzt die Kraft und Macht gegeben, dass der mein Inneres verändert hat. Und noch schlimmer, wenn das mehrere Stunden anhält. Es vergeht eh wieder, ja. In der Regel vergeht es immer, ja. Aber wie offen, wie verletzbar man ist, wie wenig Statik man eigentlich da drinnen hat. Und das ist gefährlich. Und das zu checken, ja, was da jetzt gerade passiert mit mir, wenn ein anderer mich so wie eine Tür aus der Angel holt. Und was immer jetzt jemand sagt, ja, und das kann ich oft auch, ich finde ja, für wirkliche Entwicklung ist radikale Ehrlichkeit, das ist bei uns so wichtig, radikale Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, ja, die Wahrheit zu erfahren und die Wahrheit zu ertragen, weil das wichtig ist für Entwicklung. Und sich das anschaut. Aber nie, das darf nie enden, dass man plötzlich da Wut, Zorn, Aggression hat. Und das ist das, glaube ich, ja, was so wichtig ist, an dem man täglich arbeiten muss. Ja, ich habe das auch nicht sofort geschafft. Ich habe da über Monate auch mit einem Coach gearbeitet und so. Und hin und wieder schaffen es manche wieder, ja, doch. Aber ich merke das sofort, ja, und ich reflektiere das, ja, und reinige das sofort, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt auch in der Pandemie ganz wichtig gewesen. Inwieweit lasse ich so ein Ereignis zu, dass es meine Innenwelt möglicherweise massiv verändert im Negativen? Ich komme in eine negative Spirale rein, ja? Oder bin ich da sehr souverän im Beobachtungszustand und ich drehe den Pol sogar um und beobachte das mit einer gewissen Faszination, weil ich denke, wir haben die Pandemie in einem westlichen Land erlebt, also Österreich, ja, für mich ist Österreich, das ist ja bestätigt, das achtreichste Land der Welt, ja, wenn es geht um Wohlstand, Bildung, Sicherheit, medizinische Versorgung, Natur etc. Also wir sind in Indien oder Brasilien oder wo immer die Pandemie war. Also wir haben jeden Tag, glaube ich, zig Gründe, dankbar zu sein. Und natürlich verstehe ich, wenn die Pandemie jetzt finanziell bei etlichen oder vielleicht möglicherweise auch bei vielen Menschen im untersten Einkommensbereich dramatische Einbrüche gemacht hat oder auch gesundheitlich, wenn hier wirklich gravierend Einbußen, einfach Verschlechterungen entstanden sind. Und wirtschaftlich, ja, es hat uns auch enorm erwischt, ja, weil wir haben viele Geschäfte über 15 Monate nie offen gehabt, ja, ist so. Aber es entscheidend ist ja nie das Ereignis, das Problem oder die Krise, das Entscheidende ist ja immer das Reaktionsmodell, ja. Und das ist Gott sei Dank nach wie vor die menschliche Freiheit, ja. Gehe ich in das negative Feld, die negative Spirale, in Angst, Panik, Sorgen, Drama, Verurteilung, Suderei oder Söderei, oder gehe rüber in das positive Feld, wo Vertrauen da ist, wo ich einfach mich täglich frage, was sind intelligente Handlungen, die von mir heute erwartet werden? Und habe ich ein Bild, wie das am Ende des Tunnels sein wird? Unsere vielversprechende Zukunft, ja, an der muss ich arbeiten, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Verantwortung in der Führungskraft, dass die Orientierung gibt, Zuversicht, Kraft, Vertrauen. Das ist das Entscheidende. Ja. Was ist zu tun und nicht sich an dieser Jammeritis beteiligt, und da war er sehr konsequent, weil das ist wahnsinnig gefährlich, dieser mentale Corona- oder Coronavirus, der ja massivst herumgegangen ist. Ja. Der war ja oft viel stärker wie der richtige Coronavirus, war der mentale, der auch von Unternehmern massiv verbreitet worden ist, wie schlimm alles ist, alles, was aus dem negativen Feld herauskommt. Und das Schlimme ist, dass für diesen mentalen Coronavirus gibt es leider keinen Test, es gibt keine Impfung. Und oft hätte ich mir gewünscht, dass Menschen, die so massiv diesen mentalen Coronavirus haben, die müssten in Quarantäne. Aber das Schlimme ist, das ist eine Quarantäne, was über mehrere Monate geht. Ja. Drum einmal mehr, passen wir auf unsere Gedankenhygiene. Was lassen wir zu, was nicht? Und da ist auch wichtig, die Gedanken, die wir da oben, und das ist ja eine große Freiheit, die wir da oben zulassen, welche nicht. Und da muss man verdammt gut aufpassen. Beim Medienkonsum und bei Politikern, ja.
Ja. Das habe ich ja auch damals angesprochen, wo wir zum ersten Mal telefoniert haben, dass wir Dinge, was wir verändern können, die akzeptieren wir. Und das ist ja eigentlich das Komische. Also wenn man jetzt sagt, okay, meine Beziehung läuft schlecht, dann akzeptiere ich das irgendwie. Ich will daran nicht arbeiten. Wenn ich sage, okay, ich bin unzufrieden mit dem Körper, dann wird das auch akzeptiert. Und viele Dinge werden einfach akzeptiert, aber Dinge, was man ja nicht beeinflussen kann, und das ist, dass es einfach diese Pandemie gibt, die akzeptiert man auf einmal nicht. Also, weil ich habe ja auch sehr viel daraus lernen können. Also ich sehe es auch sehr optimistisch, weil ich denke mal, ich bin jetzt 25 und ganz am Anfang eigentlich meiner unternehmerischen Karriere oder Laufbahn. Wie oft hat man dann die Möglichkeit, so eine Situation zu erfahren und daraus zu lernen? Weil lernen tut man ja nur in der Praxis, wenn man irgendetwas wirklich erlebt hat. Und das zeigt ja ziemlich viel. Also wie geht man mit der Situation um? Was kann man ändern? Die Fitnessstudios haben zugehabt. Da war ich jeden Tag, war ich bei einem Kinderspielplatz in Tirol. gab so ein Calisthenics-Dom, war ich trainieren. Ich habe einfach Optionen gesucht und das war richtig toll. Es haben die Vögel gezwitschert, die Sonne hat auf mich geschienen. Ich habe einfach noch Lösungen gesucht.
Lösungsdenken, ja, ganz klar, ja. Und nicht Widerstand. Also ich staune, es gibt ja bei Widerstand, das simpelste Beispiel ist Wetter. Also es ist ja faszinierend zu beobachten, wie viele allein schon mit dem Wetter ein Drama, ja. Wo jeglicher Widerstand völlig sinnlos ist. Aber auch Wetter hat die Kraft, die Energiestimmung von Menschen zu brechen. Wenn ich den Zug versäume oder die rote Ampel ist.
Gutes Beispiel.
Oder mich überholt einer und der zwickt mich fast, ja, unangenehm ein. Ja. Ich habe die Freiheit der Reaktion. Ich wähle Ärger oder irgendein schreiendes Geräusch oder ich wähle Lächeln. Und ich muss nur bei mir selbst beobachten, was würde mir jetzt besser tun. Ja. Und in der Pandemie gibt es Dinge, ja, wir haben auch Einschränkungen bekommen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die ich, wo ich auch vielleicht 2-3 Mal geatmet habe. Ja. Und da ist nur ganz wichtig, heraus, sofort vom Widerstand, eher wieder diese Übung mit Atmen, Lächeln, Strecken. Und es ist völlig sinnlos. Und wieder heraus. Eher in den Reaktionsmodus, was kann ich beeinflussen? Und auch solche Dinge, die da kommen, oft auch wirklich annehmen. Ja. Die höchste Form wäre, sich das wirklich fast zu wünschen und sagen, okay, ich liebe das jetzt so, dass das so arg ist. Ja. Und dadurch kommt man ja auch in einen gewissen angenehmen Flow. Ja. Das ist ja auch das Beispiel mit Nachbarn, ja. Wenn man oft so hört, wie manche im Widerstand mit Nachbarn sind. Ja. Ich glaube, oft brauchen die das sogar. Weil da wird der Nachbar dann zur Mülltonne, um auch sich so richtig ausleben zu können und seinen Müll, seinen eigenen aufgestauten loszuwerden. Ja, aber was bringt das? Ja? Was bringt das, wenn der da tobt? Ja? Man muss ja auch immer die Frage stellen, warum verhält sich ein Mensch so, wie er sich verhält? Ja? Warum verhält sich der Nachbar so, wie er sich verhält? Ja? Da steckt ja auch was dahinter. Da steckt hinter dem Leiden, hinter der Aggression, Hass, da steckt ja was dahinter. Und dieses leidende Kind in ihm zu sehen und ihn einfach wirken zu lassen, ja, ohne, ja, das einfach, man darf es ja nur nicht treffen lassen. Ja, man darf dem Nachbarn jetzt nicht die Möglichkeit geben, dass man ihm den Schlüssel zum eigenen Alarmsystem gibt. Ja. Aber ich glaube, das war aber jetzt wunderbar in der Pandemie beobachten können, wie da Menschen einfach gebrochen sind, ja, leider. Und immer auf sich selbst aufpassen, ja, aber was macht das gerade mit mir? Ja, faszinierende Zeit.
Ja, definitiv. Wir haben ja schon im Vorgespräch über unternehmerisches Risiko gesprochen. Wie gehst du mit dem unternehmerischen Risiko um? Denn du hast ja jetzt, oder Bründl Sports hat 31 Filialen in 9 Standorten, es sind über 500 Mitarbeiter. Und die Krux ja am Sportgeschäft ist, dass ja nicht alles an jedem Standort funktioniert. In Ischgl funktioniert vielleicht Toni Seiler. Das heißt aber nicht, dass Toni Seiler in Kaprun funktioniert. Da funktioniert vielleicht Lasse Tschüss oder Spider zum Beispiel. Wie wiegt man das ab? Und vor allem weiß man ja nie, wie läuft die Saison. Also man ist ja sehr wetterabhängig. Im Sportbereich, also wie gut ist der Winter oder wie gut ist der Sommer und wie gehst du mental mit dem unternehmerischen Risiko um und auch im geschäftlichen Sinne, wie gehst du damit um?
Also meine erste große Überzeugung ist, die Basis jeglichen unternehmerischen Wachstum und letztendlich damit auch Erfolg ist immer Risiko. Und ich ergänze mal das mit dem Wort kalkuliertes Risiko, ja. Man muss sich schon immer bewusst sein, was ist der Worst Case? Was könnte passieren, ja. Wir machen ja auch nicht jetzt Dinge, wir haben viele Investitionsentscheidungen, sehr viele mutige, sehr viele verrückte Projekte gemacht, ja. Und wenn man unsere Entscheidungswege anschaut, in der History der letzten 31 Jahren, wir haben wirklich sehr, sehr mutige Entscheidungen getroffen. Unter unsicheren Bedingungen auch. Und solche Entscheidungsprozesse, wo es um Standorte geht, wo es um die Einführung von neuen Kernkompetenzen, die Jahre brauchen, bis man Früchte kriegt, ja. Da gibt es ja keine Quick Wins. Aber da braucht man so eine Überzeugtheit, und das, glaube ich, ist Unternehmertum, dass man ein klares, vielversprechendes Bild hat, von dem er aber so überzeugt ist. Aber so überzeugt ist bis in jede Zelle. Und einfach diese Kommentare der anderen. Das ist ja auch, glaube ich, wichtig, wenn man aus dem Mainstream herausbricht. Es ist natürlich einfach, im Mainstream mitzuschwimmen. Aber wenn man von Schwarm ausbricht und man schwimmt einen eigenen Weg oder geht einen eigenen Weg, wo man ja sehr alleine ist, das muss man nicht aushalten, ja. Es ist oft vielleicht bequemer und für viele mehr Ego-Massage, wenn man im Schwarm bleibt. Aber wenn man ausbricht, ist natürlich da immer Unsicherheit da. Und das muss man mit sich austragen und davon sich total überzeugt sein. Und das aber auch spüren und auch in tollen Gefühlen, ja. Und wir haben verrückte Entscheidungen getroffen. Wir haben eine unheimliche, mutige, das war fast auf alles auf eine Karte setzen. Ja, ich vergleiche es oft, das ist wie Casino. Ja. Man nimmt Geld, man nimmt einen ordentlichen Sack Geld und setzt den auf eine Zahl. Ja. Und so setzt man das ja auch auf ein Projekt. So, wir waren vor 21 Jahren mit dem Unglück in Carbon vor einer außergewöhnlichen Entscheidung, weil wir gesagt haben, ja, wir nutzen jetzt diese Krise. Und es ist immer die Krise, ja, für ein außergewöhnliches Projekt hier in Carbon. Wir haben das 7 Jahre später nochmal gemacht, die Wirtschaftskrise war. Wir haben gesagt, allerbeste Zeitpunkt zum Investieren. Weil Churchill hat immer gesagt, never waste a good crisis. Ja. Und das Gleiche haben wir jetzt gemacht. Ja. Ich glaube, das war jetzt die verrückteste letztes Jahr im März. Wir waren ja vorbereitet, schon lange, dass wir dieses erfolgreiche Haus jetzt nochmal
den Flagship Store
noch einmal, obwohl das eigentlich unser erfolgreichstes Geschäft ist. Ja.
Hat auch eine Auszeichnung bekommen, oder? Ich glaube, ich habe gelesen, das war damals, oder du wurdest als ein wenig verrückt bezeichnet, weil du hast ja einen der besten Architekten von Europa für das Flagship Store 2008 engagiert. Also du warst ja da, da sieht man wieder deinen visionären Geist, würde ich mal sagen.
Ich würde immer sagen wir, ja, weil ich bin ja umgeben mit genialen Leuten in der Geschäftsleitung, da mit meinem Bruder. Und ich glaube, das ist Unternehmertum. Unternehmen nicht unterlassen. Und auch in der Pandemie, wir haben uns nicht stoppen lassen. Wir wollten nur mal kurzfristig uns stoppen lassen, haben wir dann trotzdem entschieden, in der Ungewissheit, wie die Bedingungen sein wird, auf dieser riesengroßen Baustelle von den Sicherheitsaspekten, von der Bauzeit etc., von der Logistikkette, dem Baumaterial. Das ist ja alles Informationsstand März letztes Jahr. Ja. Aber wir haben dann die Überzeugung gehabt, wir machen es aus. Und eine heftige Summe. Ja. Und sicher im Nachhinein, wie man jetzt sieht, nach 15 Monaten Bauzeit, was da entsteht, und ich bin total überzeugt, in 117 Tagen entsteht was Außergewöhnliches. Ja. Und da haben wir auch immer den Kompromiss gehabt, die klare Grundsatz gehabt, keine Kompromisse, nur das Allerbeste. Und wir haben uns auch Partner gesucht, die diese Leidenschaft, diese Professionalität, diese Exzellenz teilen. Und das ist, glaube ich, Unternehmertum. Ja. Kalkuliertes Risiko. Und es geht immer um Vertrauen, ja. Und Vertrauen beginnt bei einem selbst, ja. Das ist Und bei so Entscheidungen muss ich selbst mit mir klar sein, wo ich sage, so, und das gehen wir an. Dann muss ich natürlich auch schauen, dass meine Kollegin da im kaufmännischen Bereich oder auch meine Kollegen in der Geschäftsleitung, mein Bruder mitgeht. Und da muss man passieren. Und da muss man alles aushalten, was andere für ihre Kommentare geben. Und das ist der Alltag. Und das muss man dann wirklich einfach mit ganz inneren, entspannten Lächeln, ja. Aber ich glaube, das ist der Alltag eines Unternehmens. Wer das nicht will, die Unsicherheit, oder eher im negativen Feld lebt, für den ist Unternehmertum nichts. Das ist, glaube ich, da gibt es ja auch andere geniale Möglichkeiten zu spielen, ja. Wie du richtig sagst, nicht Arbeitsverträge, sondern Spielverträge, ja. Aber kalkuliertes Risiko. Man darf nicht dumm sein, ja, und jetzt arrogant werden. Und das ist ja in der Erfolgsphase so gefährlich über viele Jahre, wenn man erfolgreich ist. Das ist verdammt gefährlich, ja. Weil man irgendwann dann möglicherweise Dummheiten macht, arrogant wird, überheblich. Und in dieser Selbstherrlichkeitszone passieren dann Fehler. Das darf man nicht. Und darum darf man sich nie erfolgreich fühlen, weil es verdammt gefährlich ist.
Die Abschlussfrage, was möchtest du noch sagen? Was möchtest du noch mitgeben?
Boah, was möchte ich mitgeben? Ja, immer die Frage, worum geht es im Leben wirklich? Ja? Ich glaube, im Leben geht es
um Spielplatz.
Zu spielen, ja. Und dieses Verbissene rauszunehmen, diese Wut oft herauszunehmen, diese Negativität herauszunehmen, diese Leichtigkeit mehr reinzubringen und auf die Energie achten, auf die Qualität der Gedanken, weil die bestimmt wieder die Qualität der Gefühle. Und ich glaube, das wird fast jeden Tag ist schon, was sehr hilft, ist, in Dankbarkeit zu leben, sich zu fragen, für was bin ich gerade jetzt dankbar. Da gibt es, glaube ich, gerade wenn man in Österreich leben darf, in dem Naturparadies, oder wie hier Zell am See Capon leben darf, ja. Und trotz aller interessanten Ereignisse, ja, ich will das Wort K-Krise gar nicht in den Mund nehmen, ja, wir haben da oft bei uns auch das Ritual, wer das Wort in den Mund nimmt, zahlt schon mal 10 Euro, sondern einfach immer die Chance sehen, in Dankbarkeit zu leben, Liebe und vor allem für sich selbst, weil das ist die wichtigste Beziehung im Leben, die zu sich selbst, die zum Moment und dann Beitrag leisten für andere. Wie du zuerst gesagt, Freude anderen zu bereiten. Und nochmal ein Unternehmen, das ist, glaube ich, jetzt für mich so der stimmige Schlusssatz, ein Unternehmen ist für die Menschen da. Wir sagen immer in erster Linie für unsere Mitarbeiter, dass die wachsen hier, sich entwickeln, deshalb kein Arbeitsplatz hier, sondern ein Entwicklungsplatz. Können wir Menschen hier wirklich eine wertschätzende und wirksame Entwicklung ihrer Persönlichkeit hier übermitteln? Und deshalb ist unsere Akademie so wichtig, dass wir auch wirkliche Menschen hier haben und keine Unmenschen, keine Giftzwerge oder Giftspritzen, weil letztendlich nochmal ein Unternehmen ist dazu da, dass Menschen wachsen. In erster Linie nicht Mitarbeiter, aber auch Kunden. Und dafür zu sorgen, ja, dass das nachhaltig passiert, weil das ist gerade in der Zeit ganz wichtig. Dann Beitrag für dieses tolle Paradies, für das Umfeld. Und danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war sehr inspirierend. Ich habe einiges mitnehmen können, einiges lernen können. Auch vielen Dank für die Einladung nach Capon. Und ja, ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt und vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Danke auch, servus.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.